Es gibt eine Beschaffenheit in der Musik von Pink Floyd, die man die Königin der Freiheit nennen könnte. Ich habe diese Beschaffenheit jedenfalls in mich aufgenommen, mit 11, mit 13, mit 17. Ich habe sie herumgetragen und viele Jahre später habe ich sie wiedererkannt, herausgehört und festgemacht. Vermutlich könnte man ähnliche Beschaffenheiten in zahllosen anderen Rockmusiken, die zahllose andere Menschen mit 11, mit 13 kennengelernt haben, entdecken. Aber selbstredend bin ich überzeugt, dass meine Königin eine besondere Königin ist. Sie ist eine Königin, die nie Anspruch auf den Thron erhoben hat. Sie ist eine absichtslose Königin. Sie ist das Orgelspiel von Rick Wright. Rick Wright ist kein umwerfender Komponist und kein bestechender Techniker, aber er ist ein herausragender Mitkomponist und Tönefallenlasser, der den Hörer lehrt, was es heißt, Musik zu schichten. Er ist der Mann, der die Beiträge der anderen Musiker verbindet. Er ist der, der die Harmonien mit seinen Akkordabwandlungen und Überleitungen verfeinert. Er ist der Geist im Zentrum. Spätestens von dem Moment an, als er aufhört, seine unzähligen kleinen Dudeleien fast unbemerkt in die Musik von Pink Floyd zu legen, geht's bergab. Spätestens nach Wish You Were Here 1975 geht's bergab. Wright hat das Glück gehabt, mit Pink Floyd eine Band zu finden, die es ihm ermöglichte, seine Dudeleien meist in die musikalischen Rahmen hineinzusetzen, die andere gezimmert haben. Die Orgeltöne tanzen in kleinen Intervallen herum, bleiben an Stelle, gehen im Kreis, machen Faxen, oft in orientalisch klingenden Tonleitern. Sie vermitteln den Eindruck, kein Ziel zu haben. Sie vermitteln den Eindruck von Möglichkeiten. Sie sind es, die der Musik von Pink Floyd jenen typischen Flow verleihen, den die enorm vielen Fans der kommerzielleren Veröffentlichungen der Band verehren. Ohne diese scheinbaren Absichtslosigkeiten würde die Musik auseinanderfallen. Wright nimmt sich die Freiheit, interessanter Musik nachzuspüren, ohne sich in demonstrativ kühnen Konstruktionen oder ähnlichen Überkandideltheiten zu ergehen. Vermutlich kann er nicht anders. Seine eigenen Akkordfolgen vollziehen oft ungewöhnliche Bewegungen, ohne das herauszuschreien, und gerne dudelt er mit der rechten Hand noch beiläufig Wesentliches hinzu. Aus Wrights Orgelspiel spricht die Freiheit, mit Vorgefundenem verfahren zu können, wie es einem der Moment gebietet, und es dadurch zu verändern. Es ist ein Genie, das nicht durch den wirren Haarschopf, sondern durch das ruhige Lächeln unter dem Bart symbolisiert wird. Das Stück Sisyphus hat er alleine mit Produzent Norman Smith im Studio aufgenommen. Es ist in großen Teilen eine Improvisation mit sich selbst nach einer vorweg angelegten Dramaturgie. Hier werden die einzelnen Töne und Schichten besonders sorgfältig verwoben und bilden Teppiche des Sehnsüchtigen und des Unbehaglichen, des Idylls und des heraufdämmernden Grauens. Wright probiert und füllt auf und ändert ganz leicht den Plan und probiert wieder, bis es passt. Und dann gibt es das Lied Cymbeline, einen einfachen Drei-Strophen-Song, dem die Band, warum auch immer, aber manchmal soll man vielleicht keine Fragen stellen, ein waberndes Keyboard-Outro hintanstellte. Eigentlich ist alles schon vorbei. Der Gesang, das Solo, aber Wright macht einfach weiter mit einem Klavier und zwei Orgeln. Er macht einfach weiter und schaut, wo er hinkommt. Melodiefetzen werden verbunden, eine Bongo spielt kurz mit, dann wieder nicht. Man meint, den Refrain zu erkennen, dann geht's wieder woanders hin, einfach weil es Musik ist, die hinausstrebt, in die Landschaft hinein, auf die Berge, an die Strände, über die Wiesen, in die Städte, in die Köpfe, die sich verteilt und alles bestäubt, die einem nichts Eindeutiges sagen will, die aber Spuren hinterlässt und ewig weiterginge, hätte nicht irgendein Dodel dann doch mal nach über 4,5 Minuten die Regler am Mischpult langsam auf Null gezogen. Ich mochte Cymbeline immer und dachte dabei an die Gesangsmelodie und den Text, bis ich mir einmal vorstellte, was das Lied ohne das lange Keyboard-Outro, ohne diesen im Brustkorb flimmernden Süden wäre. Es wäre fast nichts. Der Teil, der gerne auch an einem vorbeirauschen kann, ohne dass man merkt, wie schön er ist und warum er so schön ist, so unwirklich schön, ist der wichtigste Teil. Er ist die Freiheit. die Freiheit der Verzierungen, die Freiheit des absichtslosen Gelingens, die Freiheit der Ineffektivität. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass 38 Jahre, nachdem ich Cymbeline zum ersten Mal hörte, Geld die Luft durchzieht wie Musik. Oft kaum wahrnehmbar, aber allgegenwärtig in allen Motivationen und Handlungen des Gefüges aus Menschen, in dem ich lebe. Es ist die Grundbedingung. Es ist das, ohne das nichts geht. Es ist das Axiom. Eine nicht umgehbare Annahme. Eine Annahme. So wie viele der Schichten, die ich in Cymbeline zu hören meine, viele der Hinweise, die durch die Musik schwirren, viele der Bilder, die vorüberziehen, viele der Ahnungen, die ich beim Hören habe mit 14, mit 50, lediglich Annahmen sind. Diese Annahmen haben mein pubertäres Leben versüßt, indem ich Schule schwänzend mit Kopfhörern auf den Ohren durch Wien lief und mir meinen Teil dachte. Sie haben in diesem Moment, in diesem einen Kopf, irgendwelche Ideen oder vage Skizzen von Ideen aufblitzen lassen. Mit Glück habe ich in meinem Leben ein paar Menschen getroffen, die zumindest von den Annahmen irgendwelcher Musik, es muss ja nicht dieselbe sein, ähnliche Ideenblitze verpasst bekommen haben. Da gibt es dann eine bizarre, labile, interessante Art von Basis. An der Basis, die Geld für das Leben der Menschen bietet, ist nichts bizarr, nichts labil und schon gar nichts interessant. Es entstehen höchstens labile Lebensverhältnisse daraus. Ich behaupte hier nicht in gehetzt paranoider Art, dass alle völlig geldgeil seien. Ich behaupte nur, dass es uns nicht mehr möglich ist, hinter die Annahme des Wertes von Geld zurückzutreten. Das Geld mal nach vorne zu schieben, über die Klippe und zuzuschauen, wie es fällt. Die Annahmen haben uns fest im Griff. Die Annahme, dass 5 Euro 5 Euro sind. Die Annahme, dass manche Instanzen darüber entscheiden können, was als 5 Euro erlaubt ist und was nicht. Die Annahme, dass manche Arbeit 5 und manche Arbeit 5.000 Euro pro Stunde wert ist. Die Annahme, dass Fabriksarbeit in unterschiedlichen Weltgegenden mal 4 Cent und mal 30 Euro pro Stunde wert ist. Die Annahme, dass es sich lohnt, bunte Bilder und flotte Sprüche, die die Leute dazu bringen sollen, Geld auszugeben, hier zu platzieren und nicht da. Die Annahme, dass deshalb der Ort hier der bessere, der überlebensfähigere Ort ist. Die Annahme, dass der Wunsch, Geld zu verdienen, jede Lüge, jede augenzwinkernd vorgebrachte Täuschung in bunten Bildern und flotten Sprüchen rechtfertigt. Die Annahme, dass manche in Privatbesitz befindlichen Firmen ohne jede Grundlage nur in der Form von gedruckten oder auf Bildschirmen aufleuchtenden Zahlen neues Geld schaffen können. Die Annahme, dass die Besitzer dieses neu geschaffenen Geldes sich damit reale Dinge kaufen können. Die Annahme, dass etwas gewinnbringend sein wird und deshalb heute schon mehr Wert hat als etwas anderes, von dem wir ebenso wenig wissen, oder sogar mehr Wert als etwas, von dem wir erheblich mehr wissen. Die Annahme, dass es wichtiger ist, welche Gewinnchancen wir annehmen, als welche Auswirkungen die Aktivitäten des als gewinnbringend angenommenen Unternehmens auf die Natur und auf die Lebensumstände von Menschen haben. Die Annahme, dass die Annahmen reicher Menschen wichtiger und folgenreicher sind als die Annahmen armer Menschen. All diese Annahmen haben uns fest im Griff. Es gibt keine Variationen und keine Verzierungen dieser Annahmen. Das sind sie. Wir alle haben aus verschiedenen Ausgangspositionen, aus extrem verschiedenen Ausgangspositionen, mit genau diesen Annahmen umzugehen. Sie zischen nicht nur durch den Kopf eines verlorenen, in diesem Moment glücklichen Teenagers mit Kopfhörern. Sie können nicht an einem Tag dies bedeuten und am anderen Tag das, in dem einen Kopf dies und in dem anderen das. Sie sind. Sie umgeben uns wie die dunkle Materie. Sie wollen gerne flexibel wirken, sie wollen gerne die Freiheit sein, aber sie sind es nicht. Annahmen, die für alle genau gleich sein sollen, Annahmen, die keinen Raum für Möglichkeiten bieten und weltumspannend zum obersten Richter über Lebensverhältnisse werden, sind nichts als eine kollektive Geisteskrankheit. Meine Großmutter mütterlicherseits war eine Frau, die, wie gesagt wird, aus einfachen Verhältnissen stammte. Sie heiratete sehr jung einen Kleinunternehmer. Irgendwann in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Erscheinen der Beatles-Platte Please Please Me setzte sie einen mutigen Schritt. Sie trennte sich von ihrem dominanten Ehegatten und ging nach Südafrika. Nach 1,5 Jahren kehrte sie zu ihrem dominanten Ehegatten zurück und als ich ihn kennenlernte, war er ein Greis, der in einem schneidenden Tonfall zwischen Hilferuf und Befehl durch die gesamte großbürgerliche Wohnung nach ihr rief. »Trude!« Dazu bimmelte er laut mit einer Handglocke. Ich fand das damals nicht unlustig, wohl dem, der nicht weiß, was mitschwingt, aber darum geht es nicht. Viele Jahre nach ihrem Aufenthalt in Südafrika in den mittleren 80er Jahren hatte meine Großmutter mütterlicherseits mitbekommen, dass die ganze Sache mit den Weißen in Südafrika nicht von allen als unproblematisch betrachtet wird. Als ich sie nach jener Zeit fragte, in der sie Vorarbeiterin in einer Fabrik gewesen war, hatte sie das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Sie sagte sinngemäß und mit ehrlicher Besorgnis: »Aber weißt du, Dominik, die Leute dort unten hätten die Diamanten ja einfach in der Erde liegen gelassen.« Ich kann mich noch sehr genau an meine Verblüffung über diese Antwort erinnern. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich meine so etwas wie, ja, wäre das denn so schlimm gewesen, gestammelt zu haben, ob meine Großmutter dann noch etwas sagte, weiß ich nicht mehr. Wir haben unsere Annahme, dass vieles, das in Afrika so in der Erde liegt, einen großen Wert hat, über die Menschen gestülpt, die auf dieser Erde aufgewachsen sind. Wir hatten lange recht wenig Mühe damit, unsere Annahme, ihre Lebensumstände bestimmen zu lassen, zum Teil auch ihre Todesumstände. Mittlerweile aber hat sich die Kultur der Annahme gegen die Oberannehmer gerichtet, wenn auch auf verfeinerte, weniger existenzielle Art. Sie hat sich dank Technologiesprüngen auf eine Unzahl alltäglicher Lebensbereiche ausgeweitet. Wir nehmen an und spielen vor und behaupten und kaschieren und manipulieren, denn wir haben ja erlebt, wie erfolgreich eine Annahme sein kann. Wir lesen und hören täglich eine Unzahl von Sätzen, von denen wir nicht wissen, ob sie wahr sind. Wir lesen und hören täglich eine Unzahl von Sätzen, deren Urheber wir nicht genau kennen und von denen wir daher nicht wissen, ob es ihnen überhaupt ein Anliegen ist, uns die Wahrheit zu erzählen. Im Gegenteil, von einigen, den Werbern etwa, wissen wir, dass es nicht ihr Anliegen ist. Wir leben in einem Panorama aus nachbearbeiteten Bildern, zielgruppengerechten Schlagzeilen, gezielt in Auftrag gegebenen Studien, marktorientierten Reportagen, inszenierten Videos, maschinengesteuerten Freundschaftsanfragen, erfundenen Lebensläufen, Phishing-Mails, Telefonroboterstimmen und gefälschten Körperteilen. Natürlich, es ist nicht alles ein durchgehendes Horrorkabinett. Manches darin ist auch echt und wahr. Aber was? Wir können uns dann nur mit Annahmen behelfen. Die Annahmen haben sich vervielfältigt und verselbstständigt und fliegen uns um die Ohren und Augen in einem Tempo, das uns schwindlig wird, was wir uns aber nicht anmerken lassen wollen. Wir versuchen daran gewohnt zu sein, dass nicht nur anerkannte Weltverschwörer und Fake News Produzenten ihre Geschichten so präsentieren, dass sie möglichst viele Klicks generieren. Wir versuchen daran gewohnt zu sein, dass auch seriöse Medien mit Schlüsselwörtern und Personen arbeiten, von denen man weiß, dass sie Interesse wecken. Wir versuchen daran gewohnt zu sein, dass die Nachricht, die uns ansprechen soll, mehr Strategie ist als Nachricht, das Thema, das seit Tagen bearbeitet wird, mehr Anreiz als Thema. Ist das Wort dann nur ein Vorwand? Gibt es über die Person, die nun seit einer Woche täglich in den Medien ist, weil sie im besten Fall damals etwas wirklich Wichtiges getan hat, tatsächlich Neues zu sagen? Und wenn nicht, welcher Artikel wurde dann deshalb nicht veröffentlicht? Wie weit kann man den Seriösen wirklich trauen und wo beginnt das Geschäftsinteresse? Was wird aus Inhalt, wenn er gebracht wird, um näher bei den Leuten zu sein? Geht es nur um unsere Aufmerksamkeit und warum ist unsere Aufmerksamkeit denn so wichtig? Ah, fuck. Jetzt habe ich schon wieder versehentlich auf das Inserat geklickt und bin bei einem falschen italienischen Opa gelandet, der in seinem Tonofen hingebungsvoll Pizzateig zubereitet und ihn dann millionenfach an Supermärkte ausliefert. Wir sind durch das Ergebnis einer Annahme reich geworden. Wir haben ein Imperium auf einer Annahme gebaut. Und plötzlich schwimmen wir in einem Meer aus Annahmen, die von all jenen in die Welt gesetzt und ausgelöst werden, die ihr Handeln am Axiom orientieren, an der einen, der nicht umgehbaren, der nicht beweisbaren Annahme, am Wert des Geldes. An der bequemen Welt, die der Wert des Geldes für uns hervorgebracht hat. Wir schwimmen in diesem Meer aus Annahmen und unter zahllosen Menschen hat sich das Gefühl verbreitet, dass man ohnehin keinem mehr trauen kann. In einem einigermaßen formlosen Meer freut man sich über Wiedererkennbares. Wenn schon keine Formen zu sehen sind, nimmt man gerne Formeln. Von hier könnte ich vermutlich smooth zu den Erfolgen rechtsautoritärer Politik überleiten. Die werden in diesem Text sicher auch noch vorkommen, keine Bange. Aber jetzt soll es wieder mal um Musik gehen. Ja, Musik. Musik, Musik, Musik. Die Urheberin des Versprechens. Adam Neely, ein erfolgreicher YouTuber, Komponist und technisch überaus versierter E-Bassist, schreibt selbst rhythmisch vertrackten, hochgeschäftigen Neo-Jazz, häufig voll mit synthetischen Geräuschelementen. Schwer hörbares Zeug, könnte man sagen. Er preist in seinen Videos aber auch die Angestellten der Pop-Hit-Fabriken. Einen kompakten 3,5 Minuten Radio-Hit zu schreiben, sei genauso harte Arbeit wie das Komponieren von hochgeschäftigem Neo-Jazz. Es brauche die gleiche Hinwendung, gleich viele Kenntnisse über die Funktionsweisen von Musik, gleich viele Entscheidungen, gleich viel Gefühl für die Sache. Man solle das keinesfalls geringschätzen, auch wenn einem nicht alle Produkte aus den Pop-Hit-Fabriken gefielen. Da sitzen sie also in den Pop-Hit-Fabriken und verwandeln Träume und Schweiß in Töne, die Angestellten vor ihren Instrumenten und Programmbanken, die arbeitsamen Engel des Business, die arglosen Notenschmiede, die einfach nur mit größtmöglichem Einsatz etwas hervorbringen wollen, das funktioniert. Wollen Sie das? Vielleicht. Sind Sie arglos? Von mir aus nehmen wir das auf jeden Fall einmal an. Die Fragen sind: Was genau wollen Sie produzieren und zu welchem Denken führt das angestrebte Produkt? Welche Rückkoppelungen entstehen, wenn man etwas schreibt, von dem man annimmt, dass es Millionen Menschen gefallen könnte? Sind es die gleichen Rückkoppelungen, die damals entstanden sind, als Rick Wright im Studio vor sich hinschichtete und dudelte? Sind es die gleichen Rückkoppelungen, die, abgesehen von Gitarre-Rückkoppelungen, im leicht schimmlig riechenden Proberaum entstehen, in dem zu genau jener Zeit, die die Engel am Arbeitsplatz verbringen, eine junge Rockband probt? Können sich die Engel freimachen vom Wissen, dass sie seit Wochen diese eine Tonfolge im Radio oder im Netz oder in ihrer Stammbar hören, diese Tonfolge aus einem Lied, das genau das erreicht hat, was sie mit ihrem Lied erreichen wollen? Wollen sich die Engel von diesem Wissen freimachen oder hören sie umso genauer hin? Und was machen sie mit diesem Wissen, wenn es nun schon mal, warum auch immer, in ihnen klebt? Was machen sie mit dem Sound, der dieses andere Lied so geprägt hat, das vor dem Lied mit der Tonfolge das Netz, die Radios, die Bars beherrschte und den auch sie in ihren Programmbanken haben? Können sie der Verführung widerstehen, ihn zu verwenden? Wollen sie der Verführung widerstehen? Nehmen Sie die Verführung überhaupt als Verführung wahr? Oder sehen Sie das Verwenden erfolgreicher Musikbausteine als Professionalismus? Und wie treten Sie gegenüber Labelmanagern auf, Ihren Abnehmern womöglich, die das Verwenden erfolgreicher Musikbausteine als Professionalismus sehen? die Mechanismen des sogenannten Erfolgs schießen durch die Gehirne der Menschen, die in sogenannten Erfolgsbranchen Fuß fassen wollen. Sie schießen dadurch und hinterlassen mindestens Schmauchspuren, auch im argloses denkbaren Gehirn. Die Erfolgsformeln sind wahrnehmbar, alle Zeit also werden sie wahrgenommen, auch im argloses denkbaren Gehirn. Die Erfolgsformeln werden reproduziert, variiert, umgefärbt, verkleidet. Die Erfolgsformeln durchdringen die Musik. Die Erfolgsformeln des Journalismus durchdringen die Sprache und die Bilder und die Formate. Die Erfolgsformeln anderer Branchen durchdringen die anderen Branchen. Die Erfolgsformeln werden registriert und analysiert und durchdringen das Material, die Ausdrücke, die Wirklichkeit, die zu einer formelhaften wird. Die Formel überlagert die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wird weniger als blanke Wirklichkeit, denn als Ergebnis von Formeln angesehen. Man muss nur diese und jene Formeln anwenden, dann erreicht man das, was man wollte. Dann passiert das, was man wollte. Die Formel ist die Abkürzung zum Ergebnis. Die Formel ist Zeitgewinn. Die Formel ist fast ein Zauberspruch. Wenn die Welt flacher wird durch die Formel, wenn die Oberflächen glatter werden, wenn weniger zu spüren ist, wenn die Luft zwischen den Menschen zu einer Abfolge dünner Scheiben wird, durch die man nicht mehr durchgreifen kann, dann nehmen wir das in Kauf. So arbeiten wir. Es ist Professionalismus. Die Formeln schirmen uns voneinander ab. Die Formeln machen die Musik zur Wunscherfüllung, zur Erfüllung von allgemein festgeschriebenen Wünschen. Gewiss, auch in der Hochzeit des Reich'schen Dudelns in den späten 60er und frühen 70er Jahren gab es Riffs und Melodien, von denen bei der Entstehung angenommen werden konnte, dass sie voll einfahren werden. Money, all right now, smoke on the water. Eher langweilig. Gewiss. Aber diese Schlaubergereien waren nicht das vierte Zitat der siebten Formel. Sie war nicht das zehnte Zitat dessen, was sie sein wollen. Sie war nicht das hundertste Zitat der Mode, der sie gerne zugehören würden. Sie hatten sich noch nicht überfressen. Die allgemeine Festschreibung der Wünsche war noch nicht so weit. Die Gehirne waren nicht voll Abkürzungen. Die Engel saßen nicht an den Programmbanken. Wir gingen noch nicht als in Zellophan verpackte Bioware durch eine Welt, bedeckt mit Formelhaftigkeit. Auch das Zusammenarbeiten von Menschen war Teil des Versprechens. Auch die Arbeit war Teil des Sogs, des Wirbels, den das Versprechen veranstaltete. Denn die Rockmusik sagte mir, dass man aus einer gemeinsamen Improvisation Konkretes erarbeiten kann. Rick Wright und seine Kompagnons sagten mir, dass man miteinander kommunizieren kann, im selben Raum und auf ein Ziel zusteuern, ein Ziel, das nicht auf einer Schwarte vorab formulierter Papiere festgehalten ist, ein Ziel, für das keine tabellenreiche Evaluation der Situation nötig war. Das Ziel steht in Grundzügen fest und wird mit dem Fortschreiten der Zeit ausformuliert. Die Menschen, die im Fall von Rick Wright und seinen Kompagnons Männer sind, tragen alle etwas bei, mit Vorarbeit und im Moment. Das, was dann im Raum steht, wird konsequent verfolgt. Man verlässt sich nicht auf das Aussprechen von Formeln. Man sagt nicht, ich habe dir doch gestern ein Mail geschickt, hast du es nicht gesehen? Man legt nicht zur Sicherheit irgendwas irgendwo ab, damit man nachher darauf deuten kann und sagen, ich habe es doch dort abgelegt. Man haut in die Instrumente und etwas geschieht und man fängt etwas damit an oder versucht es neu, bis ein Ergebnis herauskommt. Es wird keinen Anforderungen Genüge getan. Es wird keinen Richtlinien Genüge getan. Es wird keinen Statuten Genüge getan. Es wird den Aufgaben, die offensichtlich im Raum stehen, in dem sich auch die vier Männer befinden, Genüge getan. Keiner der vier hat das Gefühl, dass er etwas Genüge tut. Ich sitze in meinem Zimmer und höre Umaguma oder More oder A Saucerful of Secrets und ich sehe die vier Männer an ihren Instrumenten. Natürlich sehe ich da mit 13, mit 14 nur Körper im Fluss, dass das Erarbeiten von Musik, das Erarbeiten einer LP auch strapaziöse Arbeit sein kann, erfahre ich erst viel später. Aber im Grunde ist das, was ich sehe, schon das Richtige, das, worauf es ankommt. Das Aushandeln, die Konsequenz, die Unmittelbarkeit. Formeln wären hier ein völlig grotesker Gedanke. Jemanden schnell im Zug anrufen wäre ein völlig grotesker Gedanke. Es ist ein Arbeiten in Freiheit, ein Arbeiten, das groovy oder streng sein kann, je nach den Anforderungen der Situation, je nach dem Stand der Aushandlungen. Mir waren schon als Teenager die frühen, die raueren, die skizzenhafteren Pink Floyd-Platten die liebsten. Aber man hört die Stimme dieses Arbeitens in Freiheit auch noch in manchen Stücken, die zu den kommerziellen Höhepunkten der Band gehören. Sowohl das Stück Echoes als auch das Stück Shine On You Crazy Diamond haben Rick Wright und seine Kompagnons im Studio aus ganz kleinen Ideen entwickelt. Im ersten Fall war das ein einziger Klavierton durch rotierende Orgellautsprecher geschleust. Im zweiten Fall waren das vier traurige Gitarrentöne. Mehr gab es nicht. Am Schluss dauerte Echoes 23 Minuten und Shine On You Crazy Diamond 26. Die Band probte und baute an und ließ es fließen und brachte Dramaturgie hinein und langweilte sich dabei zum Teil schrecklich, aber am Schluss kamen atmosphärenverliebte und nebenbei auch noch vom Publikum begeistert aufgenommene Songs heraus. Lieder, die die Hörer in ihre Welt ziehen. Mir ist die Aufnahme von Shine On Your Crazy Diamond heute zu glatt. Und ich mag weder die Background-Sängerinnen noch das Saxophon, aber immer wieder werde ich in den Klangraum, in die Bewegung hineingezogen. Das Stück ist auf der LP in zwei Blöcke geteilt, diese wiederum in insgesamt 9 Teile. Der zweite Block, die letzten 4 Teile, werden recht deutlich von Rick Wright dominiert. Selbst in dem einen Teil, in dem die Gitarre den Ton anzugeben scheint, einem erfreulich ungehobelten Slide-Gitarren-Solo, spuken dahinter die Keyboards herum, legt Wright eisige Akkorde und unablässig blubbernde Töne ins Stereobild, wie schnelle, sanfte, sich immer wieder anders formierende Sirenen. Er dudelt, er hält die Spannung, er füllt aus. Der letzte Teil ist ein von Wright allein komponierter, psychedelischer Trauermarsch mit langgezogener Melodien wie aus einem sehr schwerblütigen Schiffshorn. All diese Musik ist aus 4 Gitarrentönen gewachsen. Aus all dieser Musik sprach ein Arbeiten, von dem ich dachte, dass alle vernünftigen Menschen so arbeiten wollen. Diese Musik hat mir ein solches Arbeiten versprochen. Wir müssen uns ein solches Arbeiten holen, mit allen zur Verfügung stehenden und als erträglich zu bezeichnenden Mitteln. Ich wollte als 14-Jähriger dabei sein, wenn psychedelische Trauermärsche oder rasante Drum-and-Organ-Instrumentalstücke entstehen. Ich wollte den Rhythmus halten, an der richtigen Stelle kleine Steigerungen einleiten. Ich wollte Teil einer Maschine sein, die wir, ob 4 Männer oder welche Zusammensetzung auch immer, gemeinsam anwerfen. Ich wollte mit dem Takt hantieren, mit kurzen Rhythmusgefügen arbeiten, sie abwandeln. Ich wollte den anderen zuhören, wie sie ihre Musikeinheiten verwalten, ihre Akkorde, ihre Noten, ihre Melodien. Ich wollte, dass wir gemeinsam Prinzipien, Muster, Einheiten zu Torten schichten. Ich wollte in Sounds sitzen, die mir und allen anderen in die Brustkörbe fahren. Mir wurde eine Freiheit versprochen, die im Umgang mit diesen Prinzipien zu erreichen wäre. Heute weiß ich, dass Rick Wright in seinen besten Kompositionen gerne Unmögliches nebeneinander stellt. Akkorde, die nicht immer eindeutig auf dieselbe Grundtonart verweisen. Akkorde, die in einem Tritonusverhältnis zueinander stehen, was man aber nicht merkt, weil Wright es süß und logisch klingen lässt. Er kennt die Prinzipien, die ihn interessieren, und reizt sie aus. Das ist Freiheit. Sich in einem System zu bewegen, das praktisch keine allgemeingültigen Prinzipien kennt, außer das, alles, das dir begegnet, möglichst zu deinem Vorteil umzudeuten und umzubauen zu versuchen, ist keine Freiheit. Es ist Haltlosigkeit. Es ist die große Endzeitparty der ungleichen Voraussetzungen. Im Zuge des Finanzkrieges gegen Griechenland 2015 gab der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble den Ton vor. Ganz gewiss ein Anhänger einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Er vertrat ein Land mit hohem Leistungsbilanzüberschuss und befahl daher aus dem Gefühl heraus, selber alles richtig zu machen, einem anderen Land, sich in höchst prekäre Lebensverhältnisse hineinzusparen. Im Zuge des Finanzkrieges gegen China 2019 warf US-Präsident Donald Trump mit Drohungen um sich, ganz gewiss ein Anhänger einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Er klagte das Land an, weil es einen zu hohen Leistungsbilanzüberschuss hätte. Das ginge nicht an, da müsse man Sanktionen ergreifen. Der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands 2014 betrug 7,5%, jener Chinas 2018 0,4%, gemessen an der gesamten eigenen Wirtschaftsleistung. Ein verrückteres Irrlichtern ist nicht vorstellbar. Der neoliberale Kapitalismus hat keine Prinzipien, er hat kein Gesellschaftsmodell, offenbar hat er nicht einmal ein besonders durchdachtes Wirtschaftsmodell. Ein Sachverhalt ist genauso gut oder schlecht wie sein Gegenteil. Hauptsache, es ist ein Argument für die eigene Sache. Es geht um Macht, es geht um Deutungshoheit, es geht um den eigenen Vorteil, es geht um Annahmen, die durchzusetzen sind. Wenn es ein Prinzip gibt, dann ist es, mit einer Reihe Männer in Anzügen zu Verhandlungen und Konferenzen fahren und den dicken Max markieren. Mit Kapitalisten vom Schlage Schäubles oder Trumps zu verhandeln, muss die unbefriedigendst mögliche Tätigkeit auf Erden sein. Denn so unterschiedlich die beiden Herren sein mögen, so sehr sie wohl die Nase über den jeweils anderen rümpfen bzw. dem anderen mit feierlicher Stimme einen dümmlichen Kurznamen anhängen würden, sie werden vereint von der Haltlosigkeit als Instrument des Machterhalts. Donald Trump wird in Europa als Peinlichkeit dargestellt, als mäßig gut erklärbarer Unfall des Systems liberal-kapitalistische Demokratie. Wie Viktor Orban und Matteo Salvini. Wie Marine Le Pen und Björn Höcke und Norbert Hofer und Boris Johnson. Wie halb Europa. Wie viele Unfälle können noch Unfälle, wie viele Ausnahmen noch Ausnahmen sein? Ein System, das auf Annahmen und höchst unterschiedlichen Voraussetzungen zur Durchsetzung von Annahmen gründet, muss einen wie Trump hervorbringen. Den Schaumschläger als Staatenlenker. Den Mann, der täglich ein anderes Angebot rausschreit, wie Billiganzeigen in Zeitungsbeilagen. Den Mann, der leugnet, dass irgendetwas Folgen hat. Den Vorteilssüchtigen, den Geschäftsmann. Pikiert wenden sich auf den Bildschirmen Experten, die die westlichen Demokratien für politisch, wirtschaftlich und sozial intakt halten, vom Schaumschläger ab und fragen, wie er sich nur mit Despoten wie Putin gemein machen kann, anstatt die wunderbare, aufgeklärte, liberale Welt zu verteidigen. Sie wirken wie reiche, weiße Kinder auf dem Schulhof, denen der Klassenrüpel ihr Lieblingsspielzeug weggenommen hat. Trump tut das, weil er sich davon einen Vorteil verspricht. Er ist der Virtuose der Annahme, denn er ist so weit, dass er fast täglich eine andere Annahme verbreiten kann. Er ist der starke Mann der Annahme. Er ist das Erfolgsmodell. Er ist nicht der Rüpel, sondern der Klassenprimus in der Schule, die Haltlosigkeit lehrt und sie Freiheit nennt. Niemand verkörpert das Erfolgsprinzip besser als er, inklusive der Tatsache, dass seine unternehmerischen Erfolge gar nicht groß sind, sondern nur groß scheinen. Es wird nur angenommen, dass sie groß sind. Besser kann man es nicht machen. Warum soll man einen Mann, der das System aus Annahmen und höchst unterschiedlichen Voraussetzungen zur Durchsetzung von Annahmen dermaßen gut beherrscht, nicht wählen? Und warum soll ein hochwohlgeborener, launenhafter Obrigkeitsfreund wie der britische Premierminister Boris Johnson seinen Wählerinnen und Wählern nicht imponieren, wo er doch der Einzige ist, der das Ergebnis einer Volksabstimmung resolut umsetzen will? Das Selbstbild der liberalen Demokratien ist grotesk verschoben. Sie haben sich in erstarrte, pikierte Verwaltungszentren der Ungleichheit verwandelt. In das Lieblingsspielzeug der reichen Kinder auf dem Schulhof. Solange man darauf beharrt, dass es schon recht ist, Haltlosigkeit Freiheit zu nennen, solange nur sinnvoll ist, was rentiert, solange es darum geht, möglichst allen klarzumachen, dass das, was man tut, einen höheren Wert hat als das, was andere tun, solange die dazugehörigen Wertzumessungen Lebensumstände aufs Härteste entscheiden, solange das Prestige regiert und die Annahme und solange die Annahmen reicher Menschen viel mehr Wert und viel mehr Folgen haben als die Annahmen armer Menschen, wird man nicht wirklich begründen können, warum dieses Lieblingsspielzeug die Krone der Schöpfung sein soll. Man wird den Zufluss von Wählerstimmen ins rechtsautoritäre Lager nicht stoppen können. Solange man sich die komplette Schiefheit und Unglaubwürdigkeit der Lage nicht eingesteht, hat man keine Chance. Und Trump oder Orban oder Strache wird den reichen Kindern das Spielzeug wegnehmen, bevor man es selber tut. Unsere Geräte sind keine Instrumente mehr. Unsere Geräte werden nicht, wie Rick Wrights Farfisa-Orgel, dazu genutzt, um Experimente durchzuführen, die den Instrumentalisten interessieren. um Töne, Klänge, Dudeleien und die Ergebnisse von Experimenten so umzusetzen, wie der Instrumentalist es schön und sinnvoll findet. Unsere Geräte und Programme melden sich selber zu Wort. Unsere Geräte fordern ihre Bedienung, ihren Konsum ein. Unsere Geräte machen uns Vorschläge, die nicht selten die Wirkung von Vorschriften haben. Denn wir sprechen den Geräten Intelligenz zu und ihre Stimmen simulieren wissende Objektivität. Unsere Geräte wollen unsere Aufmerksamkeit und wenn sie sie zu lange nicht bekommen haben, piepsen sie. Unsere Geräte erneuern und verändern sich während des Gebrauchs nach Vorgaben, die von Herstellerfirmen kommen. Unsere Geräte zeichnen auf, wo wir sind, was wir suchen, wofür wir uns interessieren, mit wem wir in Kontakt treten. Unsere Geräte lassen Menschen, die wir nicht kennen, bemerken, dass wir schwanger sind. Diese Menschen werden von Firmen dafür bezahlt, dieses Wissen auszunutzen. Unsere Geräte überwachen unsere Haushalte. Unsere Geräte überwachen uns. Unsere Geräte bieten uns eine Vielzahl von flachen Zerstreuungen. Unsere Geräte fixieren unseren Blick. Unsere Geräte schränken unseren Blick ein. Unsere Geräte haben sich als Teil einer unumgehbaren Wirklichkeit installiert. Es scheint vor unseren Geräten kein Entkommen zu geben. Manche unserer Geräte muss man mehrmals abschalten, bis sie das Abgeschaltetwerden endlich akzeptiert haben. Unsere Geräte verbrauchen Strom, auch wenn sie nicht in Gebrauch sind. Unsere Geräte gelten als umweltfreundlich, auch wenn ihre Speicher regelmäßig mit Strom aufgeladen werden müssen. Die Speicher und der Betrieb unserer vernetzten elektronischen Geräte verursachen Stand 2019 knapp doppelt so viel Emissionen von Treibhausgasen wie der zivile Flugverkehr. Jede Minute werden Stand 2019 430 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen und also neu und an neuen physischen Orten abgespeichert. Die Speicher unserer Geräte nennen sich Wolke und suggerieren so Ungreifbarkeit, Unkörperlichkeit, Ortlosigkeit, Folgenlosigkeit, was alles gelogen ist. Unsere Geräte sind Verkaufsschlager. Unsere Geräte sind hier. Wir können auf diese Geräte nicht mehr verzichten. Das liest man in jeder Diskussion über unsere Geräte früher oder später. Verzicht ist nicht zumutbar. Verzicht ist nicht realistisch. Offenbar haben wir die Freiheit zu verzichten irgendwo verloren. Offenbar haben wir beschlossen, dass die Freiheit zu verzichten gar keine Freiheit ist. Die Wirklichkeitsferne der Idee von Verzicht wird statistisch untermauert. Zwei willkürliche, in wenigen Sekunden Suche gefundene Beispiele. Die Bevölkerung der Stadt Zürich, die sich 2008 zu 3/4 für das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft ausgesprochen hat, produziert durch Teilnahme am Flugverkehr 2018 um 25% mehr Treibhausgase als 2004. Und, obwohl es immer mehr als ökologisch bezeichnete Automodelle gibt, stoßen die 2018 in der Schweiz neu zugelassenen Autos um knapp 3% mehr CO2 aus als jene aus 2017. Weil sehr viele Menschen SUVs haben wollen, in denen sie sich sicherer fühlen. Wir wollen also mit Geräten herumfahren, die im Zweifelsfall eher andere zu Tode kommen lassen und nehmen dafür in Kauf, uns umweltschädigend zu verhalten. Wir akzeptieren nur Energiemaßnahmen, die nicht nach Verzicht klingen und uns auch keine konkreten Handlungen abverlangen, die nach einem weniger aussehen. Lieber geben wir etwas mehr Geld aus für ein Energiehaus, als auf etwas zu verzichten. Wir haben's ja. Und will doch mal einer auf etwas verzichten, wie zum Beispiel der deutsche Politiker Robert Habeck auf Twitter, weil er sich dort ungeschickt geäußert hatte und daraufhin befand, die Dynamik von Twitter sei offenbar nichts für ihn, kommen sofort Experten angaloppiert, um zu erklären, dass das nicht sein darf. Es ist problematisch, wenn Politiker soziale Plattformen jenen überlassen, die Häme und Hetze betreiben, sagen sie. Und soziale Medien sind nun mal Teil der Wirklichkeit. Wissenschaftler kommen also zum Schluss, es gäbe die Option, nicht auf ein Medium zu verzichten, das in den Händen einer schwerreichen Privatfirma ist. Im ersten Quartal 2019 verbuchte Twitter 191 Millionen US-Dollar Gewinn. Man kann den sogenannten Dienst nicht durch Verzicht bedeutungslos machen, auch dann nicht, wenn dort nur noch Hetze und Häme regieren sollten. Er ist für unsere Geräte notwendig. Er ist für unser Leben notwendig. Es gibt kein Zurück. Es gibt keine Freiheit. Es gibt nur Weitermachen. Nur mit Weitermachen können wir das besiegen, das wir mit unserem vergangenen Weitermachen ins Leben gerufen haben und das uns zu zerstören droht. Nur mit mehr Lehm können wir den Golem besiegen. Nur mit komplexen Diskussionen kann man komplexe Sachverhalte in den Griff bekommen. Wir müssen ewig weitermachen mit komplexen Diskussionen, das ist das Wichtigste. Die Welt ist komplex und verschlungen, das ist das Wichtigste. Es kann nicht sein, dass es einfach ein schwerer Fehler ist, die Macht dessen, was wir den freien Markt nennen, und damit die Macht einer Handvoll Händler bis zur Selbstaufgabe zu akzeptieren. Das kann nicht sein. Es ist doch die komplexe Lage. Die Händler und der Markt sind doch nun mal Teil der Wirklichkeit, der komplexen Wirklichkeit. Wir brauchen doch Leute, die die verteufelt vielschichtige Situation für uns deuten, gebildete Leute. Wir brauchen doch die, die sagen, es ist wichtig, dass endlich darüber diskutiert wird und deren bezahlter Job es ist, die Diskussionen anzufachen und zu moderieren. Wir brauchen doch die, die zunächst vom x-ten aus dem Boden gestampften sportlichen Großanlass begeistert Bericht erstatten, um dann 3 Jahre später entsetzt festzustellen, dass die Bauten auch dieses Großanlasses eine hässliche Vorgeschichte hatten und hässliche Nachwirkungen haben. Wir brauchen sie. Wir können nicht auf sie verzichten. Wir brauchen die Verquickung von ökonomischem Interesse, dem Glauben an gerade in Konjunktur befindliche Begriffe und der sozialen Belohnung für den Gebrauch gerade in Konjunktur befindlicher Begriffe. Wir brauchen das Ergebnis dieser Verquickung, die diagnostizierte komplexe Lage. Ja, endlich wissen wir es. Es klingt gut und man hat es oft gelesen. Es ist für unser Leben notwendig. Es ist für unsere Geräte notwendig. Es ist für das Weitermachen notwendig. Wir müssen weitermachen. Wir können nicht sagen, na gut, wir haben den Kapitalismus nun grob gesagt 180 Jahre lang ausprobiert. Dies waren die Vorteile, dies waren die Nachteile, dies waren die Errungenschaften, dies waren die Grausamkeiten. Vielleicht probieren wir jetzt mal etwas anderes aus. Es gäbe diesen und jenen guten Grund dafür. Nicht einmal zu einem Gedanken ans Ausprobieren sind wir imstande, geschweige denn zum Ziehen von Schlüssen aus der grotesk ungerechten Verteilung der Güter auf diesem Planeten, der eine Kugel ist, und aus den Entsetzlichkeiten der Kolonialgeschichte, die die Grundlage des Kapitalismus war. Wir verharren in der diagnostizierten komplexen Lage. Wir verharren im Blick ins Gerät. Wir verharren in der endlosen Verhandlung. Wir verharren im Austausch folgenloser Informationen. Wir verharren in uns selbst. Wir verharren. Das Denken hat aufgehört hinauszustreben, in die Landschaften und Köpfe hinein. Main Theme from Moore. Wie das Dröhnen und Wabern und Flirren der Orgel das Panorama ausmisst und Fragen durch die Welt glosen lässt. Echoes. Wie das Klavier scheinbar zufällig vor sich hin klimpert und wie sich diese Zufälligkeit dann, bald nach dem Einsatz der Gitarre, in ein aufsteigendes, weiterführendes Thema verwandelt. A Pillow of Winds. Wie eine kleine Orgel im Zentrum hockt, als eine Faust und alles mit unauffälligen Akkordverzierungen am Leben hält. Pow R. Talk Age, wie die Klaviertöne umherspazieren über einen Bazar in Istanbul, wie sie sich die eine oder andere Szene ansehen und losen Bekannten freundlich zunicken. Sisyphus, wie Stimmungen aus Klangschichten entstehen, wie uralte Bucht entsteht. Cymbeline, wie das Versprechen.